Ja, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben heute das Predigtthema Gott will unsere Heiligung. Und der Predigttext steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben, durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Was ist Heiligung? Die Heiligung der Sexualität und Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Das sind die drei Bereiche, die wir uns anschauen wollen. Was ist Heiligung? Die Heiligung der Sexualität und Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Was ist Heiligung? Das ist das Erste. Um den Deutschen Bundestag herum gibt es die sogenannte Bannmeile. In dieser Bannmeile, da gelten ganz besondere Gebote. Zum Beispiel kann dort die Versammlungsfreiheit aufgehoben werden. Und andere Einschränkungen gelten dort. Ein Bannkreis ist um den Bundestag herumgezogen. Auch im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo ein Bannkreis gezogen wird. Sie steht in 2. Mose 19. Mose soll dort eine Grenze ziehen um den Berg Sinai herum und diese Grenze trennt das Volk Gottes von dem heiligen Gott. Zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Also Gott, der heilige Gott auf dem Berg Sinai und das Volk und zwischen dem Volk und Gott eine Grenze. Und die Überschreitung dieser Grenze war unter Androhung des Todes untersagt. Wer die Grenze überschreitet, der muss sterben. Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Warum durfte Israel nicht in den Bannkreis treten? Warum nicht? Weil Gott ein heiliger Gott ist. Weil Gott absolut heilig und rein ist. Und jeder Mensch, der mit seinen Sünden in die Heiligkeit Gottes hineintritt, muss sterben. So heilig ist Gott, dass wenn wir in seine Gegenwart treten, wir sofort sterben müssen. Das ist der Bannkreis der Heiligkeit Gottes. Zwischen uns und ihm ist eine heilige Grenze, die zu überschreiten, kostet den Tod. Konnten denn die Israeliten dennoch vor dem heiligen Gott bestehen? Sie konnten, und zwar dann, wenn sie, wie Mose sie aufgefordert hat, auf Anweisung Gottes, sie sich vor ihrem heiligen Gott heiligten. Gott sagte, heiligt euch Und das wurde damals im alten Israel durch Waschungen und rituelle Reinigung vollzogen. Wenn sie das taten, mussten sie nicht vor ihrem Gott sterben. Gott hat sich nicht geändert. Er ist immer noch, auch heute, der heilige Gott. Und wenn wir in seine Heiligkeit hineintreten, müssen wir sterben. Das ist ja überhaupt der Grund, warum wir sterben müssen. Weil er heilig ist und wir Sünder sind. Das ist die eigentliche letzte Ursache des Todes, weil er, der heilige Gott, verordnet hat, dass Sünder nicht in seiner Gegenwart leben können. Und so muss der Sünder sterben. Das ist der Grund, warum wir alle einmal in ein Grab gesenkt werden, weil wir Sünder sind und Sünde mit der Heiligkeit Gottes nicht kompatibel ist. Gott hat sich nicht geändert. Wir müssen sterben, weil wir Sünder sind. Doch der heilige Gott will Gemeinschaft mit Sündern haben. Wir brauchen uns heute nicht mehr in rituellen Waschungen zu heiligen. Es würde auch nichts bringen, denn die Sünde kann man aus den Herzen nicht herauswaschen. Das alles war ja eine tiefe Symbolik, die auf Christus hinwies. Und deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er stellvertretend für uns in den Bannkreis hineintritt mit unserer Schuld. Er selber ist ja ohne Schuld. Er kann in dem Bannkreis Gottes bestehen, denn er ist der Sohn des heiligen Gottes. Er ist genauso heilig wie sein Vater. Wenn er in den Bannkreis tritt, so lebt er und bleibt in Ewigkeit leben. Aber wenn er mit unserer Sünde in den Bannkreis hineintritt, dann ist er des Todes und stirbt. Und das hat Jesus gemacht. Er hat unser aller Schuld auf sich genommen, ist in die Heiligkeit Gottes hineingetreten und ist am Kreuz von Golgatha verurteilt worden mit unserer Sünde und hat den Tod an unserer Statt getragen. Er ist von Gott uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. So steht es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 30. Das heißt, Christus ist die Heiligung. Wenn Jesus Christus durch den Glauben in dir ist und du durch den Glauben in seinem Bereich bist, dann ist er deine Heiligung. Das heißt, dann bist du außerhalb der Todesgefahr. Dann wird dich der Bannstrahl Gottes über die Sünde nicht treffen, denn er ist bereits am Kreuz in den Sohn gefahren und hat ihm das Leben genommen. Mit deiner Sünde hing er dort. Und deshalb ist Christus unsere Heiligung. Wenn wir ihn in uns haben, sind wir absolut heilig. Und das ist ein Rechtsakt, eine Entscheidung Gottes über dein Leben. Christus in dir heißt, du bist geheiligt, weil deine Sünde schon an anderer Stelle gerichtet wurde. Du kannst in den Bannkreis Gottes hineintreten und musst nicht sterben und das gilt in Ewigkeit. Das bedeutet Heiligung. Doch die Heiligung hat einen doppelten Aspekt. Da ist einmal die Heiligung, die in Christus gilt. Und wenn du in Christus bist, dann bist du heilig. Dann heißt es aber auch, lebe nun auch das, was du bist. Lebe die Heiligung in deinem Leben. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zu unserem Thessalonicher Brief, wo es eben in den ersten Versen heißt, und ich lese es noch einmal, damit uns das noch mal bewusster wird, jetzt auch in diesem großen Zusammenhang. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet, Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das heißt, hier haben wir es wieder. Du bist in Christus geheiligt, Christus ist deine Heiligung. Aber nun lebe auch das aus, was du bist. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das wird jetzt ganz konkret, indem ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Also die Heiligung des Lebens. Und ein Bereich, den er hier besonders herausstreicht, ist die Heiligung der Sexualität. Deshalb ist das unser zweiter Punkt. Da gibt es andere Bereiche, die er auch anspricht. Die Heiligung der Arbeit, die Heiligung des Handels, die Heiligung der brüderlichen Liebe. All diese Dinge sind auch in diesem Abschnitt. Aber eben zuallererst nennt er hier diesen Bereich. Und ich möchte den in dieser Predigt auch besonders hervorheben, weil wir gerade auch in der, ich sage mal, evangelikalen Welt, obwohl ich den Begriff ungerne benutze, im Moment in einer schweren Krise und Debatte sind über diese Frage, was bedeutet das eigentlich? Und deshalb habe ich hier einen Schwerpunkt gesetzt. Die Heiligung der Sexualität bedeutet, wir sollen die Unzucht meiden, wir sollen uns von ihr fernhalten, wir sollen uns ihrer enthalten. Unzucht ist nichts für Kinder Gottes. Das ist Heiligung, ganz konkret und praktisch. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Doch was genau bedeutet dieser Begriff Unzucht? Das ist ja etwas altertümlich. Der griechische Begriff, der dahinter steht, ist die Porneia. Wir kennen das alle aus dem Begriff Pornografie. Da kommt das her, Porneia. Und wenn man jetzt diesen Begriff in der Bibel etwas nachspürt und die einzelnen Stellen sich anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass dieser Begriff bedeutet, dass es um alle sexuelle Praxis außerhalb des Ehebundes von Mann und Frau geht. Also Porneia ist alle sexuelle Praxis außerhalb des Ehebundes von Mann und Frau. Das bringt die Bibel einfach hervor, Altes und Neues Testament. Und wenn man in die einschlägigen Wörterbücher und Kommentare guckt, dann wird das bestätigt. Deshalb auch die Antwort des Paulus auf die Frage, wie gehe ich denn dann um, wenn ich in der Gefahr stehe, in Unzucht zu verfallen, was soll ich denn dann tun? Paulus hat Enthaltsamkeit gelebt und er hat das vorgelebt und er hat es auch für sehr gut befunden. Man kann alleine leben mit Gottes Hilfe. Er hat gesagt, wer die Gabe dazu hat, der tue das, das ist für das Reich Gottes unbedingt gut. Also es geht gar nicht darum, dass man gar nicht alleine leben könnte. Aber er sagt, wo da eine große Gefahr ist, dass man in Unzucht fällt, ist es unbedingt wichtig und gut, eine Frau zu finden. Und er sagt das ganz klar, ein Mann finde eine Frau. Und das ist Konsens in der Bibel. Ein jeder von euch möge seine eigene Frau gewinnen. Man kann auch übersetzen, ein jeder lerne mit seiner eigenen Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Unzucht ist dort, wo Menschen ihre Sexualität außerhalb des Ehebundes von Mann und Frau ausleben. Und Paulus grenzt hier ganz scharf ab. Er zieht also eine Trennlinie, wie wir es am Anfang gehört haben. Er zieht einen Bannkreis und er sagt, das ist die Grenze. Außerhalb dieser Grenze wird Unzucht gelebt und das ist Heidentum und das ist nicht mehr heilige Gemeinde des heiligen Gottes. Das heißt, er markiert hier eine Grenze, die wir als Kinder Gottes, die wir geheiligt werden und die wir in der Heiligung leben sollen, nicht überschreiten sollen. Man kann auch sagen, unter Todesandrohung nicht überschreiten sollen. Ich sage das jetzt etwas provokativ. Muss man natürlich weiterdenken. Christus ist für uns den Tod schon gestorben. Das heißt, wo immer wir diese Grenze überschreiten, sind wir eigentlich des Todes. Und wenden uns dann zu dem Gekreuzigten und sagen, Herr, danke, dass du den Tod für mich aufgenommen hast, den ich gerade auf mich geladen habe mit meiner Verfehlung. Denn wir verfehlen uns alle in diesem Bereich. Es fängt an in den Gedanken und geht durch unser ganzes Leben. Wir verfehlen uns alle und sind alle des Todes und wenden uns deshalb an den Gekreuzigten, weil er unsere Schuld an das Kreuz trug. Es beginnt im Herzen. Die Unzucht, die Porneia. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, in seinem Herzen. Da geht es los. In deinem Herzen, da ist die Unzucht. Brauchen also gar nicht so weit schauen, sondern schauen wir auf uns und in unsere Herzen und sehen, was da los ist. Unser Herz muss sich verändern, um von der Porneia, um von der Unzucht loszukommen. Unser Herz muss geheiligt werden, damit es dem heiligen Gott entsprechend wird. Und das können wir nicht aus eigener Kraft. Unmöglich. Wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen das Gebet mit ihm, das Zusammenleben mit ihm. Wir brauchen die Kraft seines Heiligen Geistes. Vers 8 in unserem Abschnitt. Wer das nun verachtet, also diese Anordnungen, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Das ist so tröstlich, dass wir diese Heiligung, die wir gar nicht selber machen können, weil wir doch Sünder sind, dass wir diese Heiligung nicht aus uns produzieren müssen, sondern der Heilige Geist ist in uns und hilft uns dabei. Das heißt, wenn ein ehebrecherischer Gedanke durch deinen Kopf geht, dann bist du nicht gefangen in diesem Gedanken. Dann kannst du den mit Jesu Hilfe wieder abgeben. Du kannst ihn Jesus bringen im Gebet als Bekenntnis und sagen, Herr Jesus, du siehst, was ich da gerade über diese Frau gedacht habe oder andersherum über diesen Mann. Du siehst, was da für schlimme Gedanken in meinem Herzen sind. Herr, das ist schrecklich, bitte nimm mir das wieder weg. Und du bist doch dafür an das Kreuz gegangen. Bitte schenk mir deinen Heiligen Geist, dass ich wieder ganz klar werde in meinem Kopf und sage, nein, das ist der falsche Weg. Also so findet Heiligung ganz praktisch statt. Das geht in deinem Herzen ab. Das ist nichts Äußerliches. Das war so schön, was Werner eingangs gelesen hat. Ja, Gott nimmt uns das steinerne Herz und er gibt uns ein fleischernes Herz. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Und so ist der Heilige Geist in dir und er heiligt dich. Und du kannst die Sünde, die aus deinem Herzen aussteigt, immer wieder zum Kreuz bringen, immer wieder zu Jesus bringen. Und er nimmt es dir weg und gibt dir seine Gedanken. Also Heiligung ist eigentlich was ganz Wunderbares. Ja, eben haben wir noch gesehen, das ist eine tödliche Gefahr, in die Heiligkeit Gottes hineinzutreten. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns das eigentlich unglaublich leicht macht. Alles auf sich nimmt, den Tod auf sich nimmt, diesen heiligen Bannstrahl selbst trägt, seinen Heiligen Geist in uns tut und dann dieses Werk der Heiligung in uns vollbringt. Also eigentlich was ganz Schönes, was Spannendes. In einem der Lieder haben wir eben gesungen, es ist abenteuerlich. Ja, das ist abenteuerlich, wenn man das lebt, wenn man das in die Praxis umsetzt. In diesem Bereich fällt auch die Pornografie. Das heißt sozusagen gemalte Unzucht. Porneia, Graphein ist das Schreiben, das Malen. Also da wird Unzucht gemalt. Und damit ist uns doch ganz deutlich gesagt, was von diesen Bildern zu halten ist. Und das müssen wir uns ganz klar alle miteinander sagen. Pornografie ist eine schwere Sünde. Die macht uns kaputt. Die isoliert uns von unserem Ehepartner. Die isoliert uns von anderen Menschen. Sie vereinzelt uns. Sie zieht uns weg von Gott. Sie macht uns innerlich kaputt. Sie zerstört uns. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist eine Sklaverei, an die Porneia, an die Pornografie ausgeliefert zu sein. Das ist ein tödliches Gift. Und wenn du davon aus eigener Kraft nicht loskommst, dann such dir einen Seelsorger. Dann such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, dem du das aufdecken kannst. Natürlich kannst du das immer Jesus aufdecken, aber decke es auch mit einem Seelsorger zusammen auf und geht miteinander ins Gebet und bekennt das vor Jesus. Und dann legt man Rechenschaft ab über Wochen oder Monate hinweg und sagt immer wieder, ja, das ist gut gelaufen und so weiter. Und man betet wieder miteinander. Versuche davon loszukommen, lass dich davon nicht geißeln und knechten. Es ist eine Sklaverei. Heiligung. Ein weiterer Bereich ist die voreheliche Unzucht. Gott sagt, dass die Sexualität in die Ehe hineingehört. Also wer von der Unzucht innerlich bedroht ist, wer merkt, ich habe da ein Problem, der suche, sich eine Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Das heißt, das ist der richtige Weg. Wenn du merkst, das peinigt mich, das ist so stark, dieser Trieb in mir, dann ist dein Auftrag, suche dir eine Frau in Heiligkeit und Ehrerbietung. Das heißt, dass du bis zur Eheschließung reinbleibst, dass du sie versuchst zu gewinnen und dann greift das Geschenk der Sexualität und nicht vorher. Und viele Christen sind da heute auch durch die Zeit, in der wir leben, ganz falsch beeinflusst worden. Und kennen auch die Bibel gar nicht mehr und was sie an guten Anweisungen dazu hat. Das sind ja nicht irgendwelche böse Restriktionen, die uns kaputt machen wollen, sondern das sind gute Ordnungen Gottes. Und jeder, der sie lebt, wird merken, dass es gut ist, wenn man sich daran hält. Er sagt, dass wenn man diese Linie übertritt, dann ist das die gierige Lust der Heiden. Da ist Paulus ganz deutlich. Wenn du da nicht reinbleibst, dann ist das gierige Lust der Heiden. Du musst lernen, das zu zügeln, zu beherrschen, unter die Kraft des Heiligen Geistes zu bekommen. Durch Gebet, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, die so denken wie du. Und dann kannst du das. Mit Gottes Hilfe ja, aus eigener Kraft nein. Dazu ist dieser Trieb in uns zu stark. Dessen muss man sich einfach klar sein. Das geht nur durch die Gemeinschaft mit anderen gleichgesinnten Christen. Das geht nur durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und da mache ich auch gerade den jüngeren Leuten Mut. Lebt das miteinander, diese Reinheit. Ihr werdet dafür in euren Ehen belohnt werden. Lebt das. Ihr werdet das merken, das trägt eine Frucht. Und da können wir auch alle anderen jungen Leute nur ermutigen, sich nicht hineinziehen zu lassen in diesen Strom, der einem immer wieder sagt, du musst Sex haben, du musst das ausleben, so früh wie möglich. Was du hast noch nicht, das gibt's ja wohl nicht. Was bist du denn für jemand? Ja, nein, lasst euch heiligen. Und wo du da schon gefallen bist, wo du da schon nicht Nein sagen konntest, dann bist du in den Bannkreis des Todes hineingetreten mit deiner Sünde. Du stehst unter einem Todesurteil Gottes. Aber du hast Christus. Du läufst zu Christus. Und du sagst, Herr Jesus, ich bin in Sünde gefallen. Bitte reinige mich, heilige mich, wasche mich von dem Schmutz, der an mir ist. Mach mich ganz neu und gib mir neu die Kraft deines Heiligen Geistes, das zu leben, was ich aus eigener Kraft nicht leben kann. Und dann wird er dir vergeben. Dazu hat er sein Blut fließen lassen, damit so etwas abgewaschen werden kann. Und dann lass dich neu heiligen und neu ausrüsten. Und wenn du so in die Ehe hineingegangen bist, mit so einem Vorleben, dann bekenne auch das. Dann reinige dich, dann heilige dich, dann wasche dich im Namen Jesu und in seinem Blut. Lass das wirklich von dir abwaschen. Suche eventuell sogar mit deinem Ehepartner einen Seelsorger auf und sage, hier, einer von uns oder wir beide haben vorher in anderen Beziehungen gelebt. Wir haben Unzucht gelebt und das ist uns heute furchtbar schwer. Es ist uns eine Not. Bitte lass uns das gemeinsam in Jesu Arme legen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und ihr werdet merken, auch das hat positive Auswirkungen auf das Miteinander in der Ehe. Bekennt es auch voreinander. Man muss doch diese Schubladen, die man da in der Vergangenheit hat, nicht zuhalten und krampfhaft versuchen, das vor dem anderen zu verbergen. Lebt es doch offen aus. Legt es doch dem anderen vor und sagt, hier, das sind meine Nöte, mit denen ich in der Ehe lebe und versuche, Dinge zu verheimlichen, die ich eigentlich hätte längst bekennen sollen. Ja. Die Heiligkeit des Ehebundes. Jeremia warnt, ein jeder wiehert nach seines nächsten Frau wie die vollen, müßigen Hengste. Und ich sollte das an ihnen nicht heimsuchen, spricht der Herr. Und ich sollte mich nicht rächen an einem Volk wie diesem. Also sehr bildhaft gesprochen, wie die vollen, müßigen Hengste, die nichts zu tun haben, schauen, wie die Frau des Nächsten aussieht, ob man nicht da vielleicht einen Treffer landen kann. Das ist schlimm. Das prangert Jeremia deutlich an. Schon vor 2700 Jahren war das so. Wir sind immer noch genauso. Salomo, der ja nun auf diesem Gebiet auch kein Unschuldsengel war, der sagt das einmal so, hast du dir schon mal glühende Kohlen unter dein Hemd gesteckt? Bist du schon einmal über glühende Kohlen gelaufen? Also ich stehe bei uns zu Hause gerne mal im Ofen und lehne mich da so an, weil das von hinten dann so schön warm kommt. Meine Frau, die scheucht mich da immer weg und sagt, Johann, du verbrennst dir deine Klamotten. Und sie hat dann den Schaden davon. Aber wenn du in diesen Ofen hineinguckst und du siehst die glühenden Kohlen und jetzt stellst du dir vor, du greifst da mit vollen Händen rein und dann stopfst du dir das alles schön hier so drunter und hier oben rein und noch ein bisschen hinten rein. Würdest du das machen? Würdest du das machen? Nee, das würdest du nicht machen. Bist doch nicht bescheuert. Und dann sagt Salomo, so ist derjenige, der zu einer fremden Frau geht und den Ehebund bricht. So behämmert ist man, wenn man das macht. So lebensgefährlich, so selbstzerstörerisch handelst du, wenn du das tust. Und das ist ganz spannend, das Sprüchebuch gerade zu diesem Thema mal zu lesen. Die ersten 9 Kapitel, alles voll von Warnungen davor, das zu tun. Wer das tut, der bringt sich selbst in tiefes, schweres Leid und Unglück. Da gibt es im Internet eine Seitensprungagentur, die heißt Ashley Madison. Ich sage euch das nicht, damit ihr dort auf die Internetseite geht, sondern diese Internetseite ist geknackt worden und man hat 33 Millionen Nutzerdaten in der Öffentlichkeit ausgepackt. Also da kann man nachgucken, ob man da selber auch registriert ist. Da war auch ein Pastor drunter, der hat sich selber das Leben genommen, weil es ihm so eine Scham und Schande war, dass er entdeckt worden ist. Es ist besser, man bekennt das seinem Herrn und hört auf damit. Das ist ein tödliches Spiel und du bringst dich ins Verderben, wenn du deinen Ehebund zerstörst. Wir haben heute, das ist der nächste Bereich, wir haben heute einen hohen gesellschaftlichen Druck und der liegt auch auf der Gemeinde. Homosexuelle Praxis soll in allen Bereichen der Gesellschaft toleriert und auch akzeptiert werden. Auch in der Kirche und auch in den Freikirchen. Der Druck ist so hoch und so groß, dass mittlerweile ein tiefer Riss auch durch die bibeltreuen Gemeinden hindurchgeht. Und es wird auch von den sogenannten evangelikalen Frommen so argumentiert, dass man sagt, Jesus habe ja zum Beispiel zu diesem Thema nie etwas gesagt, dann könne es ja wohl auch nicht so schlimm sein. Oder auch als evangelikales Argument, Sexualität wird kulturell geformt, das haben wir heute verstanden. Die Gebote dazu in der Bibel haben keine zeitlose Gültigkeit. Oder ein weiteres Argument, andere Themen wie Jesus im Mittelpunkt oder die Mission sind doch viel wichtiger. Oder kann denn Liebe zwischen zwei Menschen Sünde sein? Ein weiteres Argument, die sexuelle Orientierung entscheide doch nicht über unser Heil. Also ist es doch nicht so wichtig. Also kann doch jeder machen, was er möchte in dem Bereich. Nehmen wir das doch nicht ganz so ernst und gehen lieber auf die Straße und evangelisieren. So ist die fromme Argumentation. Führende Personen, auch aus der Deutschen Evangelischen Allianz, möchten unsere Kirchen und Gemeinden, die hier biblisch noch klar stehen, spalten. Und sie möchten dafür sorgen, dass wir auf den Kurs der EKD einschwenken. Und den Kurs der EKD möchte ich nicht weiter erläutern. Persönlich soll man wohl die Überzeugung haben dürfen, dass das noch so, wie es da steht, Sünde sei. Aber wenn mein Bruder, meine Schwester nebenan darüber eine andere biblische Erkenntnis haben sollte, dann soll ich das bitte auch so akzeptieren. Wenn mein Pastor so lebt und für sich geistlich geklärt hat, dass es in Ordnung ist, mit einem anderen Mann im Pastorenhaus oder im Pastorenamt in der Freikirche oder in der Landeskirche, egal wo, so zu leben, nämlich homosexuell, dann ist das doch in Ordnung, wenn er das für sich vor seinem Gott so geklärt hat. So die Argumentation von Michael Diener, dem Allianzvorsitzenden in der Welt-Online-Ausgabe. Also wörtlich sagt er dort, die, die ihre Homosexualität geistlich für sich geklärt haben und sich von Gott nicht zur Aufgabe dieser Prägung aufgefordert sehen, die solle man doch bitte jetzt in Zukunft auch in den Gemeinden der Evangelischen Allianz akzeptieren. So letztlich die Schlussfolgerung. Ihr Lieben, wir können da nicht mitmachen. Das geht nicht. Das können wir nicht. Das ist der EKD-Kurs. Das ist der Kurs in den Untergang. Das ist der Kurs ins Gericht. Das ist der Kurs mitten in die Todeszone hinein. Damit verletzen wir die Heiligkeit Gottes und stellen uns in das Gericht Gottes. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr das alles meidet. Und das gilt. Und ich weiß, dass die Zeit fortgeschritten ist, aber das Thema ist so wichtig, dass ich mir heute die Freiheit nehme, das noch etwas weiter zu entfalten. Wer damit ein Problem hat, der möge mich danach ansprechen. Es ist einfach wirklich ganz dramatisch wichtig. Wir müssen da etwas noch ausholen. Paulus schreibt, das in 3. Mose 18, 22 heißt es, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Greuel. Im Neuen Testament heißt es in Römer 1, 26, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat er sie dahin gegeben? Weil man die Herrlichkeit Gottes vertauscht hat, weil man Gott niedrig gemacht hat und den Mensch hoch gemacht hat. Und als Gericht kommt diese Verdrehung. Ihr müsst euch mal die Argumentationen vorstellen, mit denen auch fromme Leute versuchen, diese klaren Worte zu verbiegen. Es ist ein Jammer, wie mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Es wird verdreht und verbogen bis zum geht nicht mehr, um diese Worte außer Kraft zu setzen. Es werden unglaubliche Purzelbäume geschlagen, um diese klaren Worte zu verbiegen. Was macht man nicht alles, um ganze Gedankengebäude um diese Worte herum aufzubauen, damit sie das Gegenteil von dem sagen, was sie dort sagen? Ich kann das nicht alles ausführen, das ist zu viel. Aber ich kenne die Literatur und ich kenne die Argumente und wer da Vertiefung möchte, der kann gerne auf mich zukommen. Paulus schreibt an die Korinther: Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht. Wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere Götter anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes neue Welt kommen. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Gotteslästerer oder Räuber. Und all das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Das war aus der Hoffnung für alle die Übersetzung. Wer in sexueller Unreinheit lebt, für den ist kein Platz im Reich Gottes. Luther übersetzt, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Das gilt nicht nur für sexuelle Sünden, sondern auch für Diebstahl, Trunksucht, Gotteslästerung, überall da, wo das unbekehrt gelebt wird. Aber eben auch für die sexuellen Sünden. Und das wird heute zusehends mehr und mehr unterschlagen. Und man sagt, nein, das ist keine Frage des Heils. Du kannst ruhig in homosexuellen Beziehungen leben, denn das ist keine Frage, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Und Paulus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, solche werden das Reich Gottes nicht erben. Wir werden belogen. Auch in der ganz frommen Szene werden wir ganz massiv belogen. Und ich sage euch, hört hin, lest die Bibel, studiert es und lasst euch nicht verführen. Es ist wirklich eine heftige Zeit, in der wir leben. Jetzt sitzt du da vielleicht und kennst in deinem Herzen die Anziehung zum anderen Geschlecht. Und du fragst dich, ja, du hast gut reden da vorne. Und jetzt machst du mir die Tür zum Himmel zu. Und meinst, dass ich hier keinen Platz habe. Was soll ich denn mit meinen Gedanken machen? Wenn ich nun mal so empfinde, homosexuelle Gedanken habe und nicht von denen loskomme, so geschaffen worden bin oder meine so geschaffen worden zu sein, was mache ich denn dann? Liebt Gott mich dann nicht? Kann ich dann nicht in sein Himmelreich kommen? Hören wir noch einmal auf Paulus. Das ist so genial, das steht ja alles da. Und all das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind euch die Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen, seid ihr freigemacht, seid ihr neu gemacht. Ja, man kann anders leben. Die Frage ist, ob man das wirklich will. Natürlich gibt es da auch viel zu sagen und das ist kein leichter Weg. Und ich möchte euch ein Zeugnis vorlesen von einer Frau, die das durchlitten und durchlebt hat. Charlene Hyers war lesbisch und hat als Lesbe gelebt. Und sie schreibt, und er tat es. Je mehr ich in der Bibel studierte, desto mehr wuchs meine Überzeugung. Gott und ich blieben nächtelang auf und sprachen über Homosexualität und warum er mich so gemacht hatte, wenn es doch falsch ist. Langsam begann ich, seine Antworten zu hören. Langsam begann ich zu verstehen, dass homosexuelles Verhalten falsch ist. Ich konnte es mir nicht erklären, aber ich wusste, dass ich nicht nach meinen gleichgeschlechtlichen Neigungen handeln sollte. Es war Gott, der zu mir sprach, nicht hörbar. Nicht die Gemeinde sagte mir das. Nachdem ich etwa ein Jahr ein neugeborener Christ gewesen war, predigte Pastor Bob an einem Sonntagabend über 7 Bibelstellen, welche von Homosexualität sprechen. Es waren dieselben Stellen, von denen ich immer geglaubt hatte, dass die Übersetzer sie falsch übersetzt hätten und dass sie nichts mit Lesben zu tun hätten. Nun schlugen diese Stellen einen anderen Ton in mir an. Als Pastor Bob die Zuhörer am Ende der Veranstaltungsreihe einlud, auf das Gehörte zu reagieren, verstand ich, dass homosexuelles Verhalten falsch ist und dass uns Gott nicht homosexuell geschaffen hat. Ich konnte nur mit Mühe den Gang zwischen den Sitzreihen nach vorne gehen, um vor allem meine Sünde zu bereuen. Zum ersten Mal in meinem Leben erkannte ich, dass ich während fast 20 Jahren an eine Lüge geglaubt habe. Danke dir, Gott, dass du mir geholfen hast, meine Augen zu öffnen. Danke dir, Gott, für deine Vergebung. Nach meinen eigenen Erfahrungen glaube ich, dass eine Person in Christus sein kann und gleichzeitig homosexuell. Doch muss sie früher oder später erkennen, dass homosexuelles Verhalten nicht mit einer wahrhaftigen Beziehung zu Christus vereinbar ist. Es ist ein Prozess. Man kommt nicht zu Christus und sogleich sind alle sündhaften Begierden und Gewohnheiten wie von Zauberhand weggeblasen. Finde ich sehr realistisch und gut geschrieben. Sie schreibt weiter, es braucht Zeit zu erkennen, dass Teile deines Lebens Sünde sind. Dies ist wichtig, aber es braucht Zeit, seine eigene Sünde zu erkennen, sich von ihr abzuwenden und sich Gott zuzuwenden. Dies ist kein einfacher Prozess, er ist mit viel Kampf verbunden. Aber in meinem Fall war es so, dass Gott selbst mich Stückchen um Stückchen verändert hat. Rechnen wir doch mit der verändernden Kraft Gottes, auch in diesem Bereich. Wenn Gott Tote auferwecken kann, wenn er Himmel und Erde schaffen kann, wenn er dein hartes Herz weich machen kann, dann kann er auch deine sexuelle Orientierung verändern. Und dann kann er das auch bei dem Nächsten und bei deinen Mitschülern und bei deinen Freunden, wo das vielleicht der Fall ist, kann er. Die Frage ist, ob es ihnen bezeugt wird, ob es ihnen gesagt wird, ob jemand den Mut hat, das auszusprechen. Und den Weg zu weisen und den schweren Weg auch mitzugehen und zu begleiten. Ja, auch in einer Gemeinde. Wir dürfen da keine Berührungsängste haben. Die Liebe muss offen sein für die Homosexuellen in unserem Land. Wir müssen geöffnete Arme und Gemeinden für sie haben. Aber sie sollen erleben, dass wir eine heilige Gemeinschaft sind, in der Heiligung gelebt wird und wo Heiligung unterstützt wird. Und wo wir einander helfen, diesen Weg zu gehen. Jeder doch mit seiner Sünde. Es ist doch nicht nur diese eine Sünde, es sind doch ganz viele Sünden. Wir alle brauchen Umkehr, Erneuerung, Heiligung und wir brauchen einander dafür. Und das gehört ganz selbstverständlich mit dazu, mit in die Gemeinde hinein. Nicht als gelebte Sünde, sondern als Herausforderung der Heiligung. Das ist es, worum es geht. Rechnen wir mit der Kraft des Auferstandenen, rechnen wir mit der Kraft des Heiligen Geistes, die uns erneuern will und auch erneuern kann. Ich möchte mit einem Zitat schließen, das Rolf Hille jetzt in der ganz aktuellen Ausgabe der IDEA sehr gut gemacht hat und damit die Gedanken so ein bisschen gebündelt hat. Er schreibt dort zu dieser ganzen Debatte, leider wird oft in dieser Debatte um die Homosexualität bewusst alles durcheinander geworfen. Man spielt die ethische Wahrheitsfrage gegen die seelsorgerliche Liebe aus. Beides gehört jedoch zusammen. Wer anderen nicht mit sanftmütigem Geist zurechthilft, in Klammern auch in dieser Frage, verletzt die Liebe, enthält ihnen die Wahrheit vor. Was ist Heiligung? Gott ist ein heiliger Gott. Wie er heilig ist, so sollen auch wir heilig sein. Wer in Christus ist, ist heilig und ist berufen zur Heiligung. Zweitens, die Heiligung der Sexualität. Gottes Wort ruft uns dazu auf, die Unzucht zu meiden und unsere Sexualität zu heiligen. Wir wollen in Worten, Gedanken und Taten umkehren von aller Unzucht, uns unter das Blut Jesu stellen und uns in der Kraft des Heiligen Geistes reinigen lassen. Wir wollen unsere sexuellen Verfehlungen vor dem heiligen Gott bekennen, Christus um Vergebung bitten und uns neu heiligen lassen durch die Kraft seines Geistes. Und ein drittes, was ich jetzt nicht entfaltet habe, weil es zu viel ist. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wir wollen Wahrheit und Liebe zusammenhalten und uns dabei von der Heiligen Schrift prägen lassen. Die Wahrheit in Liebe und Sanftmut einander sagen, die Sünde beim Namen nennen und aufdecken, dabei aber immer dem Sünder, und das sind wir ja alle, in Liebe, Freundlichkeit und Sanftmut begegnen. Wir wollen uns gegenseitig helfen, Heiligung zu leben und dafür auch in der Fürbitte füreinander einstehen. Das wollen wir jetzt miteinander tun. Wir beten und wir schließen diese Gebetsgemeinschaft mit dem Vaterunser.